Krankheiten früher erkennen, MRT und Blutbilder auswerten, passende Therapien finden, neue Medikamente entwickeln. Künstliche Intelligenz hat ein enormes Potenzial für die Biomedizin. Bereits heute kann sie in vielen Bereichen der Gesundheitsversorgung helfen. Und in Zukunft wird die Bedeutung von KI in der Biomedizin weiter zunehmen. Was ist dabei zu beachten, wenn KI medizinische Prozesse unterstützt und optimiert? Wie können wir mit unserem Wissen über biologische Prozesse die KI trainieren? Und andersherum, wie können wir mit Hilfe von KI die Biologie besser verstehen? Das wollen wir heute hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM klären. Diese Woche in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Ich bin Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen hat Potenzial. In der Biomedizin kann KI zum Beispiel in der Diagnose unterstützen. Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik forscht deshalb daran, KI für die Auswertung von Blutproben zu nutzen. Somit könnte maschinelles Lernen kostengünstige Gesundheitschecks zur Früherkennung von Krankheiten wie Diabetes oder Lungenkrebs ermöglichen. Doch eine derartige Nutzung von künstlicher Intelligenz wirft auch ethische Fragen auf. Und welche das sind, das weiß meine Kollegin Alina Metz. Hallo Alina.
Hi.
Du hast dich für diese Folge mit mehreren Aspekten von KI in der Biomedizin beschäftigt. Dass künstliche Intelligenz für PatientInnen einige Verbesserungen mit sich bringen kann, das habe ich schon gesagt. Bevor wir da aber auf konkrete Projekte zu sprechen kommen, würde ich gerne noch auf grundlegende Schwierigkeiten im Zusammenhang mit KI eingehen, zum Beispiel auf ethische Fragen.
Dazu habe ich mit Professor Eva Winkler gesprochen. Sie ist zum einen Onkologin am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg, dem NCT, und dort auch Mitglied im geschäftsführenden Direktorium. Und zum anderen ist sie Professorin für Medizinethik an der Universität Heidelberg und leitet das dortige Institut für Medizin und Datenethik. Und ich habe mit ihr über ethische Fragen bei der Nutzung von KI in der Medizin gesprochen. Zu Beginn, und deswegen fangen wir auch mit ihr an, habe ich sie allerdings nochmal gefragt, in welchen Bereichen der Medizin künstliche Intelligenz jetzt schon hilft oder in Zukunft nützlich sein kann.
Ja, das sind viele Bereiche in Testung, muss man gleich vorhersagen. Es ist jetzt nicht so, dass das in allen Bereichen schon Einzug gehalten hat. Und da sind allen voran die bildgebenden Bereiche, die sehr vielversprechend sind, weil einfach in der Bildgebung und Diagnostik eben Bilddaten ausgewertet werden von der KI, die da sehr viel schneller und zum Teil auch kompetitiv sozusagen mit dem Facharzt oder dem Arzt oder noch besser kooperativ arbeiten kann. Das ist also vor allem bei Röntgenbildern oder CT-MRT-Bildern, aber auch in der Mustererkennung in Blutbildern, in der Labordiagnostik, wo viele Systeme getestet werden, aber dann auch in der Therapie, also bei der Behandlungsentscheidung, da entscheidet die KI nicht allein, aber kann eben Entscheidungshilfen oder Entscheidungsunterstützung geben, weil sie große Datenmengen screenen kann und auch die Literatur, die weltweite screenen kann und dann individuell nochmal Hilfe geben kann oder Dinge vorschlagen kann, was bei der Therapiewahl relevant sein kann. Dann in der Therapie in Richtung OP ist die Robotik praktisch roboterunterstützte Operationsverfahren. Da kann die KI helfen, bei der Bewegungssteuerung aber auch Dinge sichtbar zu machen, die das bloße menschliche Auge nicht sichtbar macht, als zum Beispiel Gefäße in der Tiefe. Und dann gibt es natürlich den Bereich der Prävention und Frühwarnsysteme, Risikovorhersagen aufgrund von Analysen von Patientendaten, also Risiko für Herzinfarkt oder Diabetes, kann man aus großen Datenmengen statistisch ausrechnen, schwerer dann auf den Einzelnen runterzubrechen oder in Screening-Programmen, Mustererkennung, zum Beispiel im Brustkrebs-Screening, Mammographie, das wäre dann wieder Bildgebung. Ja, das sind so die Bereiche, die so klassisch ärztlich, Ärzte, Ärztinnen unterwegs sind, aber auch die Patienten, auf der Patientenseite gibt es eine ganze Reihe von Chatbots und Erklärer, Bots in dem Bereich Gesundheit, für Medikamente, Medikamenteneinsatz oder das Begleiten auch bei chronischer Erkrankung oder Monitoring zu Hause von Wearables. Das kennt man dann schon beinahe selbst mit allen Lifestyle- und Health-Apps. Und dann gibt es nochmal, glaube ich, den dritten großen Bereich Forschung und Entwicklung in der Wirkstoffentwicklung, wo KI das Design neuer Medikamente beschleunigen kann oder bei der Synthese von Fachliteratur und Evidenz helfen kann. Also beinahe alle Bereiche von Forschung bis zur Versorgung und zum Patienten hin können davon profitieren oder es gibt Pilotprojekte in Testung.
Nun gibt es beim Einsatz von KI in allen Bereichen, also ja unabhängig von der Medizin, Kritikpunkte, vor allem wenn es um ethische Fragen geht. Wie sieht das denn jetzt im Gesundheitswesen aus? Also welche Fragen werden da gestellt, beziehungsweise wo könnte es eventuell Probleme geben?
Also eine Frage, die ist vielleicht gar nicht so KI-spezifisch, aber sie ist nicht so einfach in der Umsetzung, ist, dass natürlich bei Entscheidungsunterstützung oder Diagnostikunterstützung das eine robuste Information sein muss. Und wenn es da zufällige Fehler gibt oder komische Fehler gibt, die der Mensch nicht erkennen kann oder auf die er nicht kommt und das nicht nachvollziehbar ist, die Kontrollfunktion dann des Menschen, dann wird es natürlich schwierig. Insofern hat man einerseits in dem Bereich den normalen Anspruch, den man auch an Medikamente oder an Infusiomaten oder was sonst im Gesundheitswesen im Einsatz ist, dass es wirklich das tut, was es sagt und das robust tut und das korrekt ausführt. Aber wir kommen natürlich auch in Bereiche, wenn Dinge sichtbar gemacht werden, die jetzt eine Videokamera oder viel besser noch sehen kann und eingespeist werden oder die Auflösung von einem Röntgenbild noch mal viel feingranularer ist, als das menschliche Auge das in dem Moment kann, dann ist natürlich die Kontrollfunktion des Menschen auch nur bedingt hilfreich. Häufig in der Debatte wird dann gesagt, der Mensch hat die letzte Verantwortung, Human in the Loop oder ganz am Ende und das klingt dann erstmal beruhigend. Ich glaube, da muss man einfach aufpassen, dass mit diesem Verantwortungsbegriff, dass das nicht zu sehr überfrachtet wird. Der Mensch hat die letzte Entscheidung, aber die Systeme vorher müssen eben gut und robust sein und sicher sein, denn viele der Einzelschritte kann dann der Arzt, die Ärztin gar nicht gegenkontrollieren. Muss man aber auch dazu sagen, das ist jetzt ja schon so, dass wir nicht bei einem Blutbild, was wir ausgedruckt haben, uns nochmal ans Mikroskop setzen und jeden einzelnen roten Blutkörperchen durchzählen, ob das auch stimmt, sondern wir vertrauen darauf, dass das eine solide Basis ist, auf der wir dann unsere Entscheidungen aufbauen. Also das ist der eine Punkt, Vertrauen, Robustheit und Sicherheit der Entscheidung. Der zweite ist, dass die KI nur so gut ist, wie die Daten, auf denen sie trainiert wurde. Und wir wissen, dass biologisch Menschen unterschiedlich zusammengestellt sind, je nachdem, aus welchem soziokulturellen Kontext sie kommen. Wir wissen es von der Genetik, dass das natürlich nicht über die ganze Welt die gleiche ist, sondern auch mit Migration und Entwicklung zu tun hat. Das heißt, es ist, und Frauen und Männer sind unterschiedlich und alte Menschen sind anders als Kinder. Insofern ist wichtig, dass man jetzt nicht eine KI entwickelt und dann sagt, naja, das ist dann one size fits all für egal wen anwendbar, sondern dass der Anwender, die Anwenderin, und das fängt bei dem Krankenhaus an, die praktisch in ihre Systeme einbaut oder dem Arzt, der Ärztin oder in der Praxis weiß, für welche Patientengruppe die auch gut und zielsicher ist.
Ist es denn gerade im Hinblick auf Datenschutz auch technisch gesehen möglich, die Ergebnisse auf PatientInnen überhaupt zurückzuverfolgen?
Also grundsätzlich muss man, glaube ich, nicht unbedingt fragen, ob es technisch möglich ist, sondern ob das in dem letztlich Rahmenwerk, in dem wir die Daten nutzen, ein wirkliches Risiko wäre. Denn technisch gesehen braucht die KI zum Trainieren ja nicht den Klarnamen des Patienten und wo er wohnt oder der Patientin, sondern vor allem die Zusammenhänge und Mustererkennung, wie hängt jetzt die Bildgebung und der Verlauf der Erkrankung vielleicht mit anderen Risiken zusammen oder die Medikamenteneinnahme, sodass man dann auf einem Riesendatensatz von Tausenden von Menschen sieht, das ist ja interessant und was Neues sieht. Also irgendwie, das wussten wir gar nicht, dass diese Konstellation dann irgendwie einen erhöhten Häufigkeit zum Herzinfarkt führt. Und so Und dann würde man sagen, okay, das ist jetzt eine Hypothese oder das ist eine erste Beobachtung und der geht man jetzt nach. Da gibt es ja keine Notwendigkeit, jetzt auf den Einzelklarnamen runterzugehen. Eine der Fragen ist, wie groß ist da wirklich das Risiko, dass jemand jetzt den Einzelnen rausfinden möchte? Technisch glaube ich, wir leben in so einer datendichten Welt. Allein meine Tracking-Daten von meinem Handy, die sind so spezifisch. Kein anderer Mensch geht genau dieselben Wege an jedem Tag wie ich. Wenn das jemand drauf anlegt, kann er das auf mich zurückführen. Und so geht das mit der Dichte der Gesundheitsdaten in ihrer Gesamtheit auch. Es gibt natürlich bestimmte Daten, die sind dann nochmal aussagekräftiger als andere. Aber eigentlich ist das verboten und ist damit ein Straftatbestand, das zurückzuverfolgen, unberechtigterweise. Und daher ist die Frage nach dem Datenschutz immer eine, die nicht nur den Schutz dieser Daten als einziges Interesse der Menschen hochhält, sondern man muss ja immer auf der anderen Seite sehen, was kann denn mit der Nutzung der Daten und Entwicklung dieser Systeme für jeden Einzelnen auch an Benefit rauskommen? Und würden wir sagen, lieber schließen wir die Daten dann in den Stahlschrank und keiner kommt dran und haben dann diese Nutzenaspekte persönlich auf die kurze oder lange Zeit gar nicht zur Verfügung.
Und kann man quasi KI-Systeme verbessern, damit sie, ich sag mal so, respektvoll mit den Daten umgehen? Oder muss einfach der Umgang mit der KI besser und halt wirklich von Anfang an stark reguliert sein?
Ja, das ist interessant, weil respektvoll suggeriert ja schon so einen bestimmten Animismus, ne? Als wäre das eine Person, die KI. Ist ja tatsächlich einfach ein statistisches Verfahren. Also man würde jetzt auch dem Taschenrechner nicht unterstellen, dass er respektvoll mit meinen Fragen umgeht. Nur dadurch, dass sie jetzt halt so daherkommt, als würde sie mit einem sprechen und als hätte sie eine eigene Abwägung und so weiter. Und ich sage ja auch sie, man könnte auch sagen, das algorithmische System, dann hätte man auch die Verlockung, nicht von sie und er oder wie auch immer zu sprechen. Also es ist natürlich der Umgang damit, aber der ist halt an vielen Stellen relevant, ne? Das reicht von der Programmierung, also da gibt es natürlich schon Dinge, die man sich vorstellen kann, Beschimpfungen und Worst-Case-Szenarien, die man da auch schon programmiertechnisch verhindern kann. Dann vor allem, wie wir es am Anfang gesagt haben, die Robustheit und Validität, das ist, glaube ich, das A und O, dass das, was man erwartet vom System auch geliefert wird und man nicht getäuscht wird, indem das anders dargestellt wird. Das sind aber auch Dinge, die aus der Entwicklung kommen und dann in den Einsatz und Prüfung jetzt im klinischen Alltag gezeigt werden müssen. Und deshalb gibt es ja diese auch Prüfprozesse, dass in dem Moment, wo ein Entscheidungsunterstützungssystem KI-basiert, klinische Entscheidungen, Behandlungsentscheidungen oder diagnostische relevant mitverändert oder mitbestimmt, dass das eben hohe Qualitätsansprüchen genügen muss und die Ärzte und Ärztinnen oder wer es dann verwendet, eben diese ganzen Aspekte wie Repräsentativität, darf ich es auch für diesen Patienten verwenden, eben da auch geschult sein müssen. Ein bisschen die Frage und Diskussion ist, ab welchem Grad auch der Patient, die Patientin nochmal extra informiert werden sollen, dass da ein KI-System mitgearbeitet hat, weil wir natürlich in anderen Bereichen der Medizin auch automatisierte Auswerteprozesse haben beim MRT oder Vorauswertung. Aber wenn es jetzt zum großen Teil KI-gestützte, zum Beispiel Tumorboard-Entscheidungen gäbe, dann wäre das zumindest als Neulandmethode an was, woran man jetzt noch nicht gewöhnt ist oder sich noch nicht absolut etabliert hat, sicher gut beraten, das dem Patienten oder der Patientin mitzukommunizieren, wie diese Empfehlung zustande kam.
Gerade weil es so viele wichtige ethische Fragen gibt, arbeitet das Max-Planck-Institut, das KI zur Früherkennung von Krankheiten nutzen möchte, übrigens nach einem strengen Protokoll, das von einer Ethikkommission der Universität München geprüft und auch genehmigt wurde. Und für Eva Winkler gehören zu solchen Protokollen folgende Punkte: Es darf keine Fehler in Ergebnissen geben, die Trainingsdaten müssen für die Patientenpopulation repräsentativ sein und die Leute, die die KI verwenden wollen, müssen einen gerechten und sicheren Umgang damit lernen. Genauso gut ist sich Eva Winkler aber sicher, dass manche Bereiche nie ersetzt werden können bzw. sollten. Zum Beispiel das Patientinnengespräch, wenn es um kritische und wesentliche Entscheidungen fürs Leben geht.
Ich glaube, dann wäre nochmal wichtig zu sagen, die Zeit, die man vielleicht spart bei der Diagnostik, dass man die dann fürs Gespräch mit Patienten, Patientinnen einsetzen kann. Wenn es so eine Umverteilung gibt und am Ende dann die Medizin sogar noch sprechender und besser wird, dann wäre das natürlich eine Win-Win-Situation.
Künstliche Intelligenz wird in der Biomedizin bereits vielseitig eingesetzt und verspricht, Prozesse zu beschleunigen und zu verbessern. Gleichzeitig stellt ihr Einsatz aber auch hohe Anforderungen an die Datenqualität, ethische Standards und an die Transparenz. Und diesen Anforderungen müssen wir Menschen gerecht werden, um den PatientInnen gegenüber Sicherheit und Fairness zu gewährleisten. Als nächstes wollen wir uns zwei konkrete Beispiele anschauen, in denen Biomedizin und KI zusammen getestet werden bzw. voneinander profitieren. Worum geht's denn da, Alina?
Als erstes reisen wir dafür nach Frankfurt an das Ernst-Strüngmann-Institut for Neuroscience, das mit der Max-Planck-Gesellschaft kooperiert. Dort betreiben WissenschaftlerInnen Grundlagenforschung in den Neurowissenschaften und hinterfragen, wie man Konzepte aus der Biologie in künstliche Systeme übertragen kann.
Okay, bevor wir da richtig einsteigen, kannst du vielleicht noch einmal erklären, wie künstliche Intelligenz eigentlich funktioniert?
Klar, also aus technischer Perspektive folgen die dem Perzeptronenprinzip. Das heißt, man orientiert sich daran, wie Nervenzellen Signale verarbeiten. Die haben Eingänge, werden also gereizt und je nachdem, wie sie gereizt werden, fangen sie an, aktiv zu werden und das Signal weiterzuleiten. Und genau diesem Prinzip folgen die großen KI-Systeme. Das sind damit sogenannte Feed-Forward-Systeme. Das heißt, man hat eine Eingabeschicht, in die Unmengen von Daten kommen, dann gibt es eine Folge von Verarbeitungsschichten und am Ende gibt es eine Art Ausgabeschicht. Dort werden dann die Antworten des Systems sozusagen abgelesen. Dieses ganze System wäre so übrigens auch in den 80er Jahren schon denkbar gewesen, nur hatte man damals eben noch nicht die Datenmengen und auch nicht die Rechenpower, die so eine KI braucht.
Wie viel Energie verbraucht so eine KI denn überhaupt?
Das ist natürlich von der Größe des Modells abhängig, aber wenn wir ChatGPT als Beispiel nehmen, das dürften ja die meisten kennen, das verbraucht geschätzt 500 Megawattstunden oder mehr pro Tag. Das könnte im Vergleich den Energiebedarf von etwa 125.000 Ein-Personen-Haushalte pro Tag decken. Das ist also schon eine ganze Menge. In den USA werden derzeit auch 5 Gigawatt-Rechenzentren diskutiert. Das entspricht der Energiemenge von ungefähr 5 Atomkraftwerken.
Nun forscht ja das Team des Ernst-Strüngmann-Instituts daran, wie sich KI mehr am Gehirn orientieren kann. Welche Unterschiede haben wir denn zwischen einer KI und dem Gehirn?
Natürlich mehrere. Zum einen geht es da um die Informationsverarbeitung. Wie ich es ja eben schon gesagt habe, KI-Systeme basieren meistens auf dem Feed-Forward-System. Das heißt, der Informationsfluss kennt eigentlich nur eine Richtung, und zwar von der Dateneingabe zum Ergebnis der Berechnung. Beim Gehirn ist das hingegen anders. Da spricht man von einem zeitdynamischen System, weil die Ausgangssignale wieder in frühere Verarbeitungsschichten eingespeist werden und diese somit angepasst werden können. Informationen werden also in verschiedene Richtungen bearbeitet. Dazu habe ich mit Dr. Felix Effenberger gesprochen. Er ist Mathematiker und Neurowissenschaftler und arbeitet in der Gruppe von Professor Wolf Singer am Ernst-Strüngmann-Institut in Frankfurt.
Diese Systeme, diese Feed-Forward-Systeme, haben keine Dynamik. Was heißt Dynamik? Heißt eine Veränderung über die Zeit. Diese Feed-Forward-Systeme arbeiten sozusagen seriell. Im Gehirn ist es allerdings so, dass ganz viel parallel und gleichzeitig passiert. Und das scheint ein Trick der Natur zu sein, die Systemdynamik, also die Veränderung des Systemzustands über die Zeit, zu nutzen für die Berechnung. Also ganz einfach runtergebrochen, jeder kognitive Prozess, also was heißt das, jede Reaktion, jede Handlung, jedes Nachdenken benötigt Zeit. Und da ist der riesige Unterschied zwischen natürlicher Intelligenz und den meisten KI-Systemen, die es heutzutage sozusagen so im Produktiveinsatz gibt.
Ein weiterer Unterschied sind die Speichersysteme und Verarbeitungssysteme an sich. Bei digitalen Systemen hat man ja immer einen Arbeitsspeicher und dann den Speicher, wo die Berechnung stattfindet. Das Gehirn hat hingegen nicht den einen Arbeitsspeicher, sondern die Erinnerungen sind ja überall verteilt in allen Synapsen. Das heißt, Speicherung und Berechnung finden nicht voneinander getrennt statt, sondern überall gleichzeitig. Im Gegensatz dazu können verschiedene Reize aber nicht überall gleich verarbeitet werden. Also das Gehirn hat zum Beispiel das Sehzentrum fürs Sehen oder das Hörzentrum fürs Hören, während eine Hardware in der digitalen Welt mithilfe von Apps alles kann.
Und inwiefern kann die Neurowissenschaft dann jetzt dabei helfen, KI-Systeme zu verbessern?
Allgemeines Ziel ist es ja, neue Chips zu bauen, also die Hardware-Basis zu verändern, sodass sie mehr Dynamik erlaubt und auch die Lernprozesse der KI zu verbessern, sodass insgesamt die Effizienz steigt. Um da hinzukommen, arbeitet das Team von Felix Effenberger mit rückgekoppelten Modellen. Heißt, wenn da Aktivitäten oder Informationen eingespeist werden, verteilen die sich langsam über das Netz und fließen teilweise in Schleifen. Dafür orientiert sich das Team von Felix Effenberger an Oszillationen, denn die kommen auch im Gehirn vor. Ein Oszillator ist quasi ein Gerät oder Element, das eine periodische Schwingung erzeugt. In der Neurowissenschaft ist nämlich bekannt, dass man überall im Gehirn Schwingungen sieht, wenn man eine Aktivität aufnimmt. Das heißt, die Struktur des Gehirns bietet Schwingungen und Schleifen. Und genau daran haben sich Effenberger und Co. orientiert.
Die Grundfrage war eigentlich die, könnte es sein, dass diese Schwingungen nicht irgendwelche sinnvollen Rolle haben in der Gehirndynamik? Und die Antwort, die wir dann halt rausgefunden haben über diese Modelle, ist ja. Also wir haben dann diese Schwingungen eingebaut in KI-Modelle und haben dann gesehen, deren Leistungsfähigkeit hat sich drastisch verbessert, deren Effizienz wurde drastisch erhöht, wenn sie diese Schwingungen hatten. Wenn wir diese Schwingungen wieder abgestellt haben, ging wieder die Leistungsfähigkeit wieder runter.
Okay, das heißt, wenn man diese Schwingungen im Gehirn technisch imitiert, dann verbessert das die Leistungsfähigkeit der KI.
Genau, und damit konnte das Forschungsteam zum einen die Relevanz der Schwingungen bestätigen, also dass das nicht irgendwie so eine ganz komische, zufällige, random Funktion des Gehirns ist, sondern auch seinen Nutzen hat. Und die zweite Erkenntnis, das Ganze funktioniert nicht nur im Gehirn, sondern eben auch in der Technik. Das heißt, mit dieser Entwicklung kann daran gearbeitet werden, die Hardware von KI-Modellen anzupassen, sodass Chips sparsamer, schneller, genauer und halt auch anpassungsfähiger werden.
Und das ist jetzt auch der nächste Schritt in der Forschung?
Richtig, also das Team hat ein Grundmodell skizziert und arbeitet an ersten Prototypen. Dabei halten sie sich aber erst einmal von Sprachmodellen fern, sondern arbeiten an kleineren Systemen.
Wir sehen da aber sehr interessante Anwendungsbereiche, zum Beispiel beim Verarbeiten von sensorischen Signalen, aber eben auch vielleicht in der Robotik. Und dort, wo entweder aus rechtlichen oder auch aus energetischen Gründen vor allem die Daten nicht in die Cloud gestreamt werden können, wo wir also in einem kleinen batteriegetriebenen Gerät diese Dinge lokal mit KI verarbeiten möchten, ohne die irgendwo nach außen zu geben. Und da kann man sich natürlich viele Bereiche denken, wo das sehr relevant ist, zum Beispiel, wie gesagt, in der Robotik, aber auch in der Medizintechnik zum Beispiel oder im Bereich der Brain-Machine-Interfaces.
Stand jetzt sind sie aber noch in einer Art Machbarkeitsstudie, die auch viele Hürden mit sich bringt, zum Beispiel wenn es um die Synchronisierung dieser Oszillatoren geht.
Also wird es noch ein paar Jahre dauern, bis wir derartige Chips und KI-Systeme im kommerziellen Bereich sehen?
Ja, also auf eine genaue Zeitangabe wollte sich Felix Effenberger nicht festlegen, aber er ist am Ende trotzdem optimistisch.
Wir denken, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht durchaus schon einen ersten Prototyp für gewisse Anwendungen haben können. Ja. Gleichzeitig sind wir natürlich aber auch an größeren Zielen interessiert und wollen jetzt nicht nur einen Spezialchip machen, der, sagen wir, irgendeine Aufgabe löst oder in irgendein Produkt integriert werden kann, sondern wir wollen weiter forschen an den Grundlagen.
Die Hoffnung ist also da, in Zukunft mehr Chips zu produzieren, die mehr so funktionieren wie biologische Intelligenz, also zum Beispiel wie unser Gehirn oder das von Tieren. Damit einhergehend sollen auch die Vorteile dieser biologischen Systeme übernommen werden.
Eines dieser Vorteile ist natürlich, das erste, was so genannt wird, ist natürlich die Energieeffizienz. Ja, also das menschliche Gehirn benötigt 20 bis 30 Watt für all das parallel zu machen, was es so macht. Jeder Laptop braucht mehr Energie eigentlich. Und wir sprechen noch gar nicht von solchen Sprachmodellen. Ja? Also da gehen, selbst wenn wir so ein kleines Lokales haben, das geht schnell mal in die tausende Watt und wird nicht überleben können in einer komplexen, dynamischen, physikalischen Welt. Während jede Stubenfliege, die nur Milliwatt im Äquivalent sozusagen benötigt, ja, da problemlos überlebt.
Mit Hilfe der Grundlagenforschung und Erkenntnissen wie beispielsweise der Funktion von Oszillatoren im Gehirn soll also die Technik und KI-Forschung verbessert werden.
Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft können genutzt werden, um KI-Systeme energieeffizienter und leistungsfähiger zu gestalten. Aber andersherum können auch KI-Systeme dabei helfen, biologische Abläufe berechenbar zu machen. Darum soll es jetzt gehen.
Mit unserem dritten Thema verknüpfen wir Biologie und Physik bzw. Mechanik. Ausgangslage ist, die KI versteht oft nicht, dass in biologischen Systemen die Physik gilt. Das hat zur Folge, dass sie zu falschen Ergebnissen kommt. In Dresden entwickelt ein Forschungsteam nun eine KI, die physikalische Gesetzmäßigkeiten in die Datenanalyse biologischer Abläufe mit einbezieht.
Um so, wie schon gesagt, biologische Abläufe richtig vorherzusagen, sie also berechenbar zu machen. Was braucht es denn dafür?
Ja, wenn wir einmal kurz mit den Grundlagen anfangen, also damit Dinge berechenbar sind, müssen sie nach definierten Regeln ablaufen. Biologische Systeme sind aber hochkomplex und laufen teilweise nach Regeln ab, die wir nicht kennen. Also zum Beispiel, wie ein Embryo wächst oder wie sich eine Blüte öffnet. Das sind tausende Prozesse, die in der Theorie berechenbar sind, weil sie eben physikalische Regeln und Gesetze befolgen, auch wenn wir die nicht kennen.
Und genau da kommt jetzt die KI ins Spiel. Sie ist nämlich mittlerweile dem menschlichen Gehirn überlegen, wenn es darum geht, in großen, komplexen Datenmengen Regelmäßigkeiten zu finden.
Das sagt Professor Ivo Spalzarini. Er ist einer der Direktoren des Zentrums für Systembiologie Dresden. Das ist ein gemeinsames Zentrum der Max-Planck-Gesellschaft und der TU Dresden. Außerdem ist Spalzarini an der TU Dresden Professor für Informatik und für Mathematik an den jeweiligen Fakultäten.
Zudem kann die KI je nach ihrer Architektur die gefundenen Regelmäßigkeiten auch gleich rechnerisch auswerten und damit ein prädiktives oder generatives Modell liefern.
Dieser Prozess, also das Finden und Auswerten von Regelmäßigkeiten in Datenmengen, war natürlich auch vor KI möglich, aber hat eben sehr lange gedauert. Die KI ermöglicht jetzt, das Ganze signifikant zu beschleunigen, sowie höherdimensionale Regeln und Datensätze analysieren zu können.
Okay, und was bedeutet in dem Fall höherdimensional?
Spalzarini glaubt, dass lebende Systeme hochdimensional sind. Das ist tatsächlich die Grundlage seiner Forschung. Was das aber eigentlich bedeutet, erklärt er am besten selbst.
Das heißt, es ist nicht ein Gen für eine Funktion verantwortlich oder nur in den seltensten Fällen. Und es ist auch nicht die Interaktion von zwei oder drei Molekülen, die ein Lebewesen ausmacht. Vielmehr sind es die zeitgleichen Interaktionen Zehntausender von Molekülen, die parallel in jeder Zelle auch noch zeitgleich ablaufen. Und die Kommunikation zwischen den Zellen, die letztlich das ermöglichen, was wir Leben nennen. Wir sprechen also hier von einem System mit unglaublich vielen Freiheitsgraden oder eben Dimensionen. Und wir vermuten, dass es komplexe, nichtlineare Interaktionen in diesem ganz hochdimensionalen Raum sind, die letztlich Leben entstehen lassen.
Ganz spannend ist dabei, er ist in erster Linie Informatiker und sagt, dass man dieses System selbst als Computer begreifen kann. Lebende Zellen verarbeiten in ihren Reaktionsnetzwerken ihre Informationen und kommunizieren auch mit anderen Zellen. Dadurch entsteht quasi ein massiv paralleler Rechner mit einem sehr hochdimensionalen Zustandsraum. Das heißt, da gibt es eben nicht nur Nullen und Einsen, wie wir das kennen, sondern Zehntausende verschiedener chemischer Konzentrationen. Also könnte man die Frage stellen, wie ein derartiger Computer überhaupt beschrieben und erklärt werden kann. Und dafür betrachtet er, wie er es in dem O-Ton eben selbst gesagt hat, eben keine einzelnen Komponenten, sondern Interaktionen von Genen, Proteinen und so weiter in biologischen Strukturen.
Und wie geht er dabei vor?
Ganz wichtig ist dabei, multidisziplinär zu arbeiten. Spalzarinis Arbeitsgruppe gehört zur Fakultät Information und Mathematik der TU Dresden. Ihre Expertise ist primär in der Datenverarbeitung mittels digitaler Rechner oder auch in der mathematischen Modellierung und dann Vorhersage von derartigen Modellen. Und gleichzeitig gehören sie zum Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik, das eine Zusammenarbeit mit der Biologie und Biophysik ermöglicht und vor allem als Grundlage der Arbeit der InformatikerInnen und Mathematiker. Dient.
Das heißt, es geht immer von einer biologischen Fragestellung aus, aus der wir dann eine algorithmische, informatische Fragestellung abstrahieren, die wir dann in voller Allgemeinheit beantworten und davon profitieren auch andere Bereiche als die Biologie und letztlich aber wieder zum Ursprung zurückkommen und die biologische Frage, die das Ganze inspiriert hat, auch versuchen zu beantworten.
Ein Beispiel der Zusammenarbeit ist der sich entwickelnde Fadenwurm-Embryo. Zuerst studieren BiologInnen mit Lichtblattmikroskopie, wie der Embryo wächst und neue Strukturen bildet. Aus diesen Daten findet dann eine von Spalzarinis Arbeitsgruppe entwickelte KI die Gleichungen, die genau diese Prozesse und die dabei wirkenden Kräfte mathematisch beschreiben. Wenn das einmal da ist, kann man theoretisch von jedem Zeitpunkt aus vorhersagen, wie die weitere Entwicklung ablaufen wird. Außerdem kann man die Aktivität von Genen oder die Bewegung von Zellen mithilfe der KI beschreiben. Für viele biologische Prozesse ist es aber bisher noch nicht gelungen, entsprechende Gleichungen zu finden. Außerdem, nur weil eine Gleichung von der KI gefunden wurde, heißt es nicht unbedingt, dass sie auch zu lösen ist. Auch dafür hat das Forschungsteam neue Algorithmen entwickelt, um das Lösen von bestimmten Gleichungen eben zu erleichtern.
Okay, das heißt, wir haben dank einer KI bzw. dank KI-Algorithmen neue Gleichungen, die biologische Abläufe berechenbar machen. Aber wir können diese Gleichungen nicht immer lösen. Und welche Herausforderungen gibt es sonst noch?
Ich glaube, als allererstes würde ich sagen, dass Balzerini sich nicht einmal sicher ist, ob das Leben überhaupt komplett berechenbar ist. Eben weil es aus so vielen unterschiedlichen und komplexen Prozessen und Funktionen besteht. Und dann kommen natürlich einige technische Herausforderungen dazu. Die Datensätze sind teilweise super groß und allein das Hochladen der Datensätze in den Supercomputer oder in eine KI dauert. Und dann müssen die Algorithmen und die Software noch synchronisiert werden. Das ermöglicht es, dass sie dezentral auf verteilten Daten und auf Mehrprozessorsystemen effizient läuft, zum Beispiel in der Cloud oder auf mehreren Grafikkarten.
Gibt es denn gerade für den Umgang mit den großen Datensätzen schon eine Lösung?
Auch da arbeitet das Team an neuen Algorithmen. So haben sie einen Algorithmus entwickelt, der die Bilder des Lichtblattmikroskops effizienter speichert und analysiert. Das nennt sich APR, Adaptive Particle Representation, und diese Technik erstellt Aufnahmen, die dieselbe Qualität wie die bisherigen Bilder besitzen, aber nur einen Bruchteil des Speicherplatzes und der Rechenzeit benötigen.
Die Idee dahinter ist, Bilder nicht auf einem regulären Gitter von Pixeln darzustellen, wo jedes Pixel gleich groß ist und die gleiche Form hat, sondern als Punktwolke und nur dort Punkte zu platzieren, wo im Bild auch tatsächlich etwas passiert, wo sich also zum Beispiel die Farbe ändert oder die Helligkeit ändert. Dort setzen wir einen Punkt, der diese Änderung speichert. Und dort, wo das Bild einheitlich hell oder einheitlich dunkel ist, braucht man das nicht mit 100 Pixeln zu speichern.
Wenn wir das also am Beispiel des Embryos betrachten, in einem Bild, wo der Embryo vor einem schwarzen Hintergrund ist, benötigt jeder Pixel gleich viel Speicher. Die APR findet aber die informativen Stellen, das heißt nur den Embryo, und speichert Helligkeit oder Farbe nur dort. Damit wird unnötige Rechnerei und vor allem natürlich auch unnötiger Speicher gespart.
Das ist clever. Und was ist dann der nächste Schritt in Spalzarinis Forschung?
Er sagt, seine KollegInnen und er stehen wirklich noch am Anfang der Forschung, Leben als berechenbares, informationsverarbeitendes System zu verstehen. Die KI hilft dabei schon ganz gut, aber es muss mehr Wissen aus Physik, Biologie, Chemie und Co. in die KI eingebaut werden. Wir Menschen machen das ja automatisch, sowas interdisziplinär zu betrachten, aber die KI weiß das eben nicht von selbst.
Und in unseren nächsten Schritten möchten wir deshalb die KI noch viel enger mit der Physik von lebenden, aktiven Nicht-Gleichgewichtssystemen zusammenbringen. Und die Hoffnung ist letztlich, damit die Selbstorganisation eines Lebewesens mechanistisch verstehen zu können. Also wie kommunizieren Zellen miteinander? Wie organisieren sie sich? Wie wachsen sie zu einem funktionierenden Gewebe? Und was für Informationen fließen da zwischen den Zellen hin und her? Und wie verarbeiten die Zellen diese Informationen?
Langfristig gesehen sollen aber zuerst mehr biologische Fragen geklärt werden, um mehr Daten zu erhalten, die dann aber auch in der Medizin oder Pharmazie genutzt werden können. Es könnte sogar so weit gehen, dass, wenn bestimmte Prozesse hinter beispielsweise der Entstehung einer Krankheit verstanden werden, diese umprogrammiert werden könnten. Man könnte also Zellen kontrollieren oder programmieren, um zum Beispiel einen Tumor aufzufressen. Bis dahin wird es aber noch eine ganze Weile dauern, wenn es überhaupt zu dem Durchbruch kommt, und dann müssten natürlich auch wieder ein paar ethische Fragen geklärt werden.
Welche ethischen Aspekte müssen beim Umgang mit KI im Gesundheitswesen berücksichtigt werden? Das hat Professor Eva Winkler beantwortet. Sie ist Onkologin am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen und Professorin für Medizinethik an der Universität Heidelberg. Wie können KI-Systeme vom menschlichen Gehirn lernen? Das weiß Dr. Felix Effenberger. Er ist Mathematiker und Neurowissenschaftler und arbeitet in der Gruppe von Professor Wolf Singer am Ernst-Strömann-Institut für Neuroscience in Frankfurt. Und wie man biologische Abläufe mithilfe von künstlicher Intelligenz berechenbar macht, hat Professor Ivo Spalzarini erklärt. Er ist einer der Direktoren des Zentrums für Systembiologie Dresden und Professor für Informatik und Mathematik an den jeweiligen Fakultäten der TU Dresden. Ich danke dir, Alina, für deine Recherche und die Gespräche.
Gerne.
Und damit verabschieden wir uns für diese Woche aus dem Forschungsquartett. Wenn ihr mehr zu den Themen dieser Folge rund um KI und Biomedizin erfahren möchtet, dann schaut gerne in die aktuelle Ausgabe der Max-Planck-Forschung, dem Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und im Online-Artikel zur Folge. Wenn euch allgemein Themen um die Wissenschaft und Forschung gefallen, dann abonniert das Forschungsquartett doch gerne auf der Plattform eurer Wahl. Redaktion für diese Folge hatten Alina Metz und ich, Caroline Breitschädel. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr mögt, bis nächsten Donnerstag.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.